Hi, wir sind Anna und Emily aus Jahrgang 12 und wir sind in der Geschichts-AG und haben uns mit einem Projekt auseinandergesetzt. Und zwar haben wir einen Podcast zu der 68er Revolution erstellt. Da wir uns für dieses Thema mal interessiert haben, wir wussten noch nicht so viel darüber davor und wir dachten uns, wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr erfahren. Da haben wir dann 8 Zeitzeugen eingeladen und haben mit denen individuell Interviews geführt. Und da sind ziemlich interessante Sachen bei rausgekommen.
Den besonderen Fokus haben wir dann auf die 68er an unserer Schule gelegt, weil das für uns ein besonderes Interesse geweckt hat. Begleitet wurden wir dabei von Ked und Ismail aus Jahrgang 8.
Geschichts-AG des Christian-Gymnasiums Hermannsburg präsentiert.
Wir wussten, wir sind die Zukunft. Die 68er-Revolution an der Christianschule.
Ende der 60er Jahre rebellierten Jugendliche im ganzen Land gegen ihre Elterngeneration und stellten die Frage nach der NS-Vergangenheit. Welche Proteste gab es und wie prägten sie unsere Schule bis heute?
Dem wollten wir nachgehen und befragten 8 Zeitzeugen, die damals Schüler oder Lehrer an unserer Schule waren. Dabei beförderten wir Erstaunliches zutage. Damals bestand unsere Schule aus 2 Schulen, das Gymnasium und die Realschule, die gemeinsam als Christianschule bezeichnet wurden.
Folge 1.
Wenn du damit aufwächst, dann ist auch Faschismus normal.
Das Christengymnasium vor der 68er Revolution. Vieles hat sich durch die 68er an unserer Schule verändert. Doch wogegen rebellierten die 68er hier eigentlich genau?
Ja, das Einzige, was ich sagte, dass ich individuell protestierte, was wollen Sie denn jetzt, dass ich Vokabeln aufsage und sowas, aber sonst. Oder was haben Sie sich denn da für eine Zensur aufgeschrieben, die ist doch nicht von mir, etc. Aber irgendwas Gemeinsames, ne.
Peter Buttgereit wurde am 24.01.1942 geboren und machte 1962 am Christian-Gymnasium sein Abitur. Daraufhin studierte er von 1962 bis 1968 Psychologie an der Universität in Hamburg. Nach seinem Studium arbeitete er von 1970 bis 2008 als hauptamtlicher wissenschaftlicher Dozent im Fachbereich Psychologie an der Universität in Hamburg und war ehrenamtlich als auch politisch aktiv.
Nee, und ich muss auch, das macht mir heute auch noch zu schaffen, ich war lange Klassensprecher, aber eigentlich habe ich nichts bewirkt. Und es gab auch keine Verbindungen so unter den verschiedenen Klassensprechern. Ne? Das war eigentlich mehr so ein von oben eingesetztes, wir sind jetzt mal ein demokratischer Staat und dann machen wir sowas. Ne? Ja, es gab auch keine große Solidarität unter den Schülern. Dass man mal sagt, hat er jetzt aber verdammt ungerecht mit dem oder dem gemacht. Ne? Nee, das gab's nicht. Weil wir waren daran gewöhnt, das ist normal. Und wenn du damit aufwächst, dann ist auch Faschismus normal. Es sei denn, du hast schon was anderes mitgemacht. Ja. Also größere Konflikte, nein. Irgendwelche Aktionen, nein. Es ging auch kein Problem um Rauchen. Ich bin zwar getrampt nach Frankreich und habe von da alle möglichen Zigarettenmarken mitgebracht, Wotan, Legitan, etc. Aber nee, es war kein Problem. Es gab auch keine Raucherecke oder irgend sowas. Und ne. So, insofern war das alles überschaubar. Was nicht überschaubar war, wie du durch die Noten kamst. Musik
Diese Frage will ich von dir nicht noch einmal hören. Diese Sünde ist größer als alle Sünden, die du bisher begangen hast.
Der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war in Deutschland eine Zeit des Wiederaufbaus und des Neuanfangs. Wie ging man mit der NS-Vergangenheit um? Die Generation der 68er begann, Fragen zu stellen. Aber welche Antworten erhielt sie?
Und wir als Jugendliche hatten die Möglichkeit, wirklich über den Tellerrand hinwegzuschauen, sowohl national als auch international.
Jürgen Hochrewe war während der 68er Revolution ein hohes Führungsorgan der Schüler und Vertreter der 68er Revolutionäre im Christlichen Gymnasium in Hermannsburg. Er flog allerdings 1967 von der Schule, als er dabei erwischt wurde, wie er nach einer Feier seinen Schlaf in einem Kabuff in der Schule nachholen wollte. Anschließend absolvierte er im Jahr 1968 sein Abitur am Gymnasium Hankensbüttel. Nach einem Studium der Publizistik in Berlin arbeitete er unter anderem als Auslandskorrespondent des Spiegels in Israel und wechselte später in den Vorstand eines großen deutschen Energieversorgers.
Wir schmorten also nicht nur in unseren kleinen Heidedörfern, Bergen, Hermannsburg, Munster, Müden und Oberohe, sondern es gab zum Beispiel eine internationale Verbindung mit einer Schule in der Normandie in Frankreich. Wir schreiben das Jahr 1964, da war ich das erste Mal dabei. Da gab es einen Schüleraustausch mit einem Dorf namens Carteret in der Normandie. Ich habe mich in Claudine verliebt, die so alt war wie ich. Aber so richtig hat es nicht funktioniert mit Claudine, weil die hat mich gefragt oder hat gesagt, warum es nicht so richtig funktionieren würde mit uns. Parce que vous avez tué les Juifs. Weil ihr die Juden ermordet habt. Und auf der gesamten Rückfahrt von Frankreich, Carteret im Bus nach Bergen, ist mir das erste Mal klar geworden, dass wir hier eine Geschichte haben, die nicht nur einfach Geschichte ist und da liegt und ruht, sondern dass das unmittelbar und direkt was mit mir zu tun hat. Und das war das erste Mal, dass ich mich ernsthaft und sehr nachdrücklich mit der Frage auseinandergesetzt habe, was war denn da eigentlich los in Bergen-Belsen, in meinem Heimatort? Ich komme aus Bergen. Was war da los? Ich habe, nachdem ich aus Frankreich zurückgekommen war, mit dieser Aussage von Claudine, an die ich heute noch eine wunderbare Erinnerung habe, ich kann mit dir nicht befreundet sein, weil ihr die Juden ermordet habt, dann angefangen wirklich zu fragen. Dieser Lehrer aus der Christianschule war einer von denen, die wir gefragt haben. Und der hat mich schwer abgestraft dafür, dass ich ihm diese Fragen gestellt habe und er hat sich verbeten, dass wir diese Fragen in seinem Unterricht stellen. Es käme bei ihm nicht vor. Sei bei Strafe verboten. Ich bin zu unserem Pastor gegangen, Pastor Bernd in Bergen, und habe ihn gefragt, was waren da? Und Pastor Bernd hat gesagt, diese Frage will ich von dir nicht noch einmal hören. Du versündigst dich an deinen Eltern. Diese Sünde ist größer als alle Sünden, die du bisher begangen hast. Ich bin zu meinem Bürgermeister gegangen. Brockmann hieß der, in Bergen. Und bei dem dann die waren mit meinen Eltern befreundet, die Familie Brockmann, hat gesagt, ich will dich hier in meinem Hause nicht mehr sehen. Diese Frage stellst du mir nicht nochmal, damit das klar ist. Also mit anderen Worten, überall da, wo wir mit diesen Fragen auftauchten, die für uns immer wichtiger wurden, stießen wir auf Mauern.
In der 9. Klasse wurden die Klassensprecher, ich war einer, nach Bergen-Belsen geführt, sich das anzuschauen. Und Frau Brünjes, unsere Französischlehrerin, war bei der Befreiung dabei. Und die brach immer noch in Tränen aus, wenn sie darüber erzählte. Ich war auch getroffen. Und dann wurden wir zurückgefahren. Und ich dachte, sechste Stunde, wir hatten ja anderen Unterricht, ne? Sechs Tage die Woche, sonnabends damals auch noch, aber höchstens sechs Stunden am Tag. Und die sechste Stunde würde ausfallen. Das war Englisch bei Frau Schäfer. Und ich sollte Vokabeln aufsagen. Ich sage, nein, Frau Schäfer, ich sage keine Vokabeln auf. Ich bin von dem, was ich da in Bergen-Belsen gesehen habe, so betroffen. Ich will das jetzt nicht. Wutanfall, wie ein deutscher Junge so bekloppt sein könne, zu glauben, dass da Opfer liegen, dass seien Sandhügel, die aufgeschüttet seien, um Israel zu erpressen und Geld zu erpressen.
Und wenn ich versuchen sollte, diesen 68er-Konflikt zu beschreiben, dann ist das vielleicht der Konflikt zwischen einer neuen Generation, einer jungen Generation, eben meiner, die unbelastet war, die kein Schuldgefühl hatte in Bezug auf das, was vorher in Nazi-Deutschland passiert war, die deutlich merkte, dass der Kragen zu eng war, um das Leben zu führen, das man gerne führen wollte. Mit langen Haaren, mit einem anderen Begriff von Freizügigkeit, auch sexueller Freizügigkeit, mit einem anderen Begriff von Freiheit insgesamt. Wir hatten einen großen Freiheitsdrang. Und der wurde über viele verschiedene Ebenen transportiert, über Literatur, über Politik, über Musik, was extrem wichtig war, und über die eigene Kultur, die wir als 68er Kultur ausgeprägt haben. Mein Vater hat zu mir gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, trägst du diese langen Haare nicht.
Konflikte mit Eltern. Jeder von uns kennt es. Interessenskonflikte mit den Eltern. Doch zur Zeit der 68er-Revolution waren diese Konflikte von besonders großer Bedeutung. Zwei Welten prallten aufeinander. Die autoritäre Familienstruktur und das Bedürfnis der Jugend, die Welt zu verändern.
In mindestens der Hälfte dieser Familien war die Prügelstrafe üblich.
Malte Kreuzfeld wurde 1953 geboren und besuchte das Christian-Gymnasium von 1968 bis 1970. 1971 machte er sein Abitur auf dem Nordsee-Gymnasium Langeoog, woraufhin ein Studium der Rechtswissenschaften und eine sehr erfolgreiche Karriere als Richter folgte. 2018 trat Malte Kreuzfeld in den Ruhestand ein.
Mindestens der Hälfte dieser Familien war die Prügelstrafe als Strafe, als Sanktion für irgendein Fehlverhalten, nicht gerade gesessen beim Armbrot, Zimmer nicht aufgeräumt, was war die üblich. Ja, das heißt, das waren die Situationen oder das sind die Atmosphäre einer autoritären Familienstruktur. Nur an dem Beispiel.
Die Beatles, ich habe 1963 meine erste Beatle-Platte gekauft. Und dann die ganze Rock'n'Roll-Musik, die hinterher kam. Die Eltern haben uns diese Musik verboten. Ich durfte die Musik nicht zu Hause spielen. Das galt als Negermusik und sie war komplett untersagt. Mit den Beat- und Rockgruppen kamen die langen Haare. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber ich hatte mal so langes schwarzes Haar. Auch sehr viel mehr als heute. Und mein Vater hat zu mir gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, trägst du diese langen Haare nicht. Und er hat mir diese langen Haare verboten, das habe ich mir natürlich nicht gefallen lassen. Und deswegen gab es eine Dauerauseinandersetzung mit den Eltern.
Höhepunkt war natürlich dann, dass es, was immer wieder kam, wenn man gemeckert hat über dies und jenes, dann geht doch rüber, wenn es euch nicht passt.
Die damaligen Lehrer. Ein Großteil der Proteste an unserer Schule wurde durch die damaligen Lehrer provoziert. Wie unsere Zeitzeugen berichteten, hatten manche von ihnen eine mehr als dunkle Vergangenheit.
Und der Hammersburger Jugendlichen, die zum Christian-Gymnasium gingen, war der Boden für jede Message der 68er sowas von bereitet.
Christiane Reimann wurde 1949 geboren und besuchte das Christian-Gymnasium von 1961 bis 1969. Getrieben von ihrem politischen Interesse studierte sie in Marburg politische Wissenschaft und Soziologie.
Daraufhin arbeitete sie als Redakteurin bei der Tageszeitung der DKB Unsere Zeit. In dem Verlauf ihrer Karriere war sie unter anderem als freie Journalistin und als Mitbegründerin der Linken aktiv.
Also wir haben, als ob man darauf gewartet hätte. Und zwar, weil diese Schule fürchterlich war. Das war ein Sammelbecken von alten Nazis und Menschenverächtern, die uns wirklich gepiesackt haben, uns würdelos, also waren wir keine Menschen, die eine eigene Würde hatten. Und entsprechend haben sie uns behandelt, unheimlich autoritär, wirklich bis zu menschenverachtenden Sachen, Kinder blamieren, bis auf die Knochen. Das war unser Schulalltag hier.
Ja, und das andere darf man auch sagen. Christiane hat von einem Geschichtslehrer auf dem Flur mit der Rückhand eine gescheuert bekommen, und zwar so hart, dass sie dabei hingefallen ist.
Traugott Wrede wurde 1951 in Fassberg geboren und besuchte von 1961 bis 1969 die Christianschule Hermannsburg. Noch im selben Jahr begann er ein Studium der Theologie, welches er 1981 abschloss. Danach folgte die Arbeit in diversen kirchlichen Einrichtungen, woraufhin er sich 2016 in den Ruhestand begab.
Ja, das haben wir gestern nochmal überprüft, ob meine Erinnerung mich täuscht. Also. Nein, sie konnte es bestätigen. Wenn ich da heute dran denke, das bin ich immer noch unglaublich. Und es hatte keine Konsequenzen für diesen Lehrer.
So, es gab solche Lehrer wie den Herrn Post, aber es gab überwiegend brunskonservative Lehrer, die nicht bereit waren, unsere Forderungen überhaupt nur anzuhören. Und deswegen haben wir gemeint, es bleibt uns nichts anderes übrig, als dagegen zu rebellieren. Also bewusst zu riskieren, dass man Streit kriegt, dass man mit dem Kopf gegen die Wand rennt, dass man Ärger kriegt. Das Irre daran war, dass wir das wussten und das in Kauf genommen haben und das mit einem unglaublich guten Gefühl. In der Schule, wir haben gerade darüber geredet, als wir hier hochgekommen sind, gab es Lehrer, von denen wir ahnten, dass sie in Nazi-Deutschland eine Rolle gespielt hatten. Unter anderem eben dieser besagte Herr. Von dem stellte sich dann später heraus, dass er Nazi-Diplomat und zwar in sehr hochrangiger Position gewesen war. Er war Assistent von Ribbentrop. Ribbentrop hat das Abkommen für Hitler mit den Russen zur Aufteilung Polens unter anderem gemacht, das zur Teilung Polens geführt hat. Also in sehr hoher, wichtiger Position.
Es gab eine ganze Reihe Altnazis. Der Name Bernd Gottfriedsen sagt euch was. Das war der persönliche Adjutant von Joachim von Ribbentrop, deutscher Außenminister während des Nazireiches, den sie 46 wegen seiner Verbrechen gehängt haben. Und Bernd Gottfriedsen wurde hier Lehrer, weil das Gymnasium war damals noch privat. Der Vater von Gottfriedsen war Pfarrer in Schleswig-Holstein und über diese christliche Verbindung kam er dann hier unter. Er hatte zuvor auch schon bis 34, 36 Lehrer auf Gymnasium studiert, war dann aber in die SS eingetreten und Adjutant von Ribbentrop geworden. Naja, der war damals dann auch nur Studienassessor. Wir wunderten uns, warum wir ihn Studienassessor nennen mussten. Ja, und es gab dann auch körperliche Züchtigung. Wenn man Unsinn baute, kriegte man so einen Stüpser hier hinten. Ich war dann nach so einem Unsinn besonders schlau und bin dann so nach vorne gegangen und dann hat er mir eine gescheuert, dass ich auf den Fußboden knallte. Also das war eine Geschichte. Und so im Laufe der Jahre stellte sich dann eben auch einfach heraus, wer wie dachte. Da war eine ganze Menge dabei. Wir sprachen dann auch von der sächsischen Mafia. Das waren alles Lehrer, die aus dem Bereich der Napola kamen.
Im Unterricht, Schule, Frontalunterricht, ja,
ich weiß nicht, wie das heute sich gibt, ja, ich will jetzt gar nicht das hohe Lied des Stuhlkreises singen, ja, aber dieser Frontalunterricht, das war schon so, dass der Lehrer vorne erzählt hat, wie es in manchen alten Filmen man das noch sieht, malt was an die Tafel und ruft dann auf und dann müssen stellt Fragen, ruft auf und die Schüler sagen dann und dann erzählt er weiter und stellt die nächsten Fragen. So ist das gelaufen, auch tatsächlich damals bei uns. Nur ist das eben noch verbunden gewesen in den Momenten, wo wir oder in dieser Situation, wo von den Schülern her ein Stück weit ein Ausbrechen kam, sind sie da nochmal besonders zurechtgewiesen worden. Ich will jetzt mal ein Beispiel sagen. Dieses Ausbrechen von Schülern und Schülerinnen, vor allen Dingen von Schülern, mit Mädels war damals, das muss man einfach sagen, gibt nicht so viele, die da jedenfalls so richtig vorne mit dabei waren. Das war die Musik, über die sich da was ausgedrückt hat. In konservativen, reaktionären Elternhäusern haben die dann gesagt, mach mal die Negermusik aus. Und in ein bisschen liberaleren, so wie bei mir, haben gesagt, mach mal leiser. Ja? Das waren Rolling Stones und so Beatles und was es da eben so gab, wo man heute sich kaputt lacht darüber, wie die aussehen. Ja? Und mit den langen Haaren, das war der zweite Punkt. Ich kann mich erinnern, Oberstudienrat Geschichte, da unten, sagt zu Thomas, der in meiner Klasse war, der Haare hatte vielleicht ein bisschen länger als ich jetzt gerade. So ungefähr. Das ging doch so ganz leicht, so halb übers Ohr. Ja? Aber nicht ganz, die Ohren waren nicht weg. Ich kann es aus hygienischen Gründen ihren Mitschülern nicht zumuten, mit ihnen auf einer Bank zu sitzen, und hat ihn auf eine Einzelbank gesetzt. Ich schwör's, das habe ich selbst gehört und selbst erlebt. Ja? Und das waren die Situationen. Lange Haare, kurzer Verstand. Solche Art von Sprüchen haben wir uns da anhören müssen. Und der Höhepunkt war natürlich dann, dass es, was immer wieder kam, wenn man gemeckert hat über dies und jenes, dann geht doch rüber, wenn es euch nicht passt. Damit war gemeint, in die DDR, in die Ostzone. Ne? Und mit den langen Haaren kam dann immer wieder auch der Hinweis, was meinst du, was die drüben mit euch machen würden, mit euren langen Haaren? Die würden euch die Hammelbeine schon langziehen. Ja? Und dann haben wir gesagt, das war dann auch ein bisschen Running Gag, dann zum Lehrer, dann gehen sie doch rüber, wenn es ihnen hier nicht passt. Ja?
Dann hatte der so ein gemeines Spiel, dass wir, wenn wir irgendwie neu, jetzt weiß ich was, haben wir Frankreich dazu genommen oder sowas, ne? Dann, der war immer erpicht darauf, dass wir dann zeigen, wo eine Stadt ist, Marseille oder so, ne? Der hat das aber so gemacht, dass wir Schüler, Schülerinnen, unseren Mitschülern, der da vorne wurden, war immer aufgerufen, einer musste da an diese Landkarte gehen, ne? Dann sollten wir eine Frage stellen, die durfte aber nicht zu leicht sein. Wenn sie zu leicht ist, dann hat er eine schwere Frage gestellt. Also wir Schüler wurden in Konflikt gebracht. Und das war so angstbesetzt, dass sich eine Mitschülerin in die Hose gemacht hat. Also so.
Ausgeklügelter Sadismus. Also wenn ihr zu leicht fragt, weil ihr wisst, die Mitschülerin oder der Mitschüler ist nicht so gut, dann mache ich es und frage schwere Sachen. Und dann sitzt du da und denkst, was kannst du fragen, damit es schwer genug ist, damit er nicht fragt. Und da haben wirklich, also er hat sich daran geweidet, dass Schülerinnen Angst hatten vor ihm, richtig. Das muss man so sagen.
Geschichts-AG des Christian-Gymnasiums Hermannsburg präsentiert
Wir wussten, wir sind die Zukunft. Die 68er-Revolution an der Christianschule.
Ende der 60er Jahre rebellierten Jugendliche im ganzen Land gegen ihre Elterngeneration und stellten die Frage nach der NS-Vergangenheit. Welche Proteste gab es und wie prägten sie unsere Schule bis heute?
Dem wollten wir nachgehen und befragten 8 Zeitzeugen, die damals Schüler oder Lehrer an unserer Schule waren. Dabei beförderten wir Erstaunliches zutage. Damals bestand unsere Schule aus 2 Schulen, das Gymnasium und die Realschule, die gemeinsam als Christianschule bezeichnet wurden. Folge
2. Wenn man dann mit diesen Schülern irgendwo als Lehrer in Konflikt kam, dann wurde man auch schon mal indirekt bedroht. So nach dem Motto, Lehrer, ich weiß, wo du wohnst.
Lehrer- und Schülerkonflikte. Die 68er waren eine Zeit des Aufbruchs und der Veränderung. 2 verschiedene Generationen trafen in der Lehrer-Schüler-Beziehung aufeinander, wodurch auch in den Schulen die Konflikte nicht ausblieben. Doch wie sehen diese Konflikte aus und welches Ausmaß nahmen sie an?
Und es gab politisch war der Kalte Krieg und die Kommunistenverfolgung. Das war geprägt durch den Gegensatz Bundesrepublik, damals sagte man noch Ostzone, das hieß nicht DDR, also die DDR selber hat schon DDR gesagt, aber bei uns, wer bei uns DDR gesagt hat, der hat sich schon verdächtig gemacht und wurde im Gemeinschaftskundeunterricht zurechtgewiesen, dass das nicht DDR heißt, sondern entweder Ostzone oder sogenannte DDR. Man durfte nicht DDR im Gemeinschaftskundeunterricht sagen. Ja, so war das.
Das konnte eben auch passieren, dass dadurch, dass die in der damaligen Zeit der 68er Generation der Respekt vor den sogenannten Respektspersonen, der war nicht mehr so da wie früher. Es konnte also sein, dass man als Lehrer von den Schülern ganz schön angegangen wurde. Ja.
Manfred Kaufmann wurde 1940 in Kassel geboren und studierte Realschulamt für die Fächer Französisch und Englisch. Nebenbei spielte er in diversen Jazz- und Rockbands. Während der 68er-Zeit begann er an der Christian-Realschule zu unterrichten, wo er 2002 als Konrektor pensioniert wurde.
Wegen irgendeiner Sache, wegen der Zensur oder weil einem die politische Meinung nicht gefiel von dem Lehrer. Da musste man dann schon sehen, wie man sich dann aus dieser Situation elegant und ohne Schaden zu nehmen rauskam. Ein mögliches Mittel war immer die Diskussion. Und das fand ich gut. Lass uns drüber reden. Und denn in dem Moment, wo man seinen Standpunkt dann auch klar gemacht hat und gab es bei den Schülern durchaus auch Verständnis, dass man eben als alter Mensch geprägt durch die eigene Erziehung und durch die Geschichte gar nicht anders sein konnte. Ein paar Jahre später, nach meiner Zeit, kamen die Junglehrer von den Unis und die waren insofern ein Problem, weil die waren noch so richtig voll im Saft von der Revolution an den Unis. Ja? Und die haben dann auch innerhalb des Kollegiums so einen neuen Zungenschlag reingebracht. Bisher war das alles Einigkeit und man war halt kollegial miteinander und tolerant, und dann kommen da so 5, 6 Leute rein, die wollen alles aufmischen. Da hat einer mal gesagt, einer von den Junglehrern, diese Harmonie in diesem Kollegium, die stinkt mir zum Himmel, das werde ich zerbrechen oder so, hat er gesagt. Und das hat uns damals sehr erschüttert, dass ein junger Lehrer so eine Aussage machte.
Aber grundsätzlich war zum grundsätzlichen Verständnis, hier war eine Generation überwiegend älterer Lehrer, die den Krieg, die Nazizeit mitgemacht hatten und davon sicherlich noch sehr stark beeindruckt und beeinflusst waren, ob sie nun aktive Nazis waren oder nicht. Jedenfalls war da eine Gesellschaft von Erwachsenen meiner Elterngeneration, die sicherlich bestrebt waren, die Verhältnisse eher und ihre eigene Existenz in der Zeit eher zu rechtfertigen, als sich unseren Fragen zu stellen und diese Fragen offen zu beantworten. Es gab Ausnahmen. Wir hatten einen jungen Lehrer hier, den fand ich toll, einen Deutschlehrer, der hieß Post. der hat Literatur vorgeschlagen, die bis dahin tabu war. Bert Brecht, Kafka, Camus. Ja, das haben wir im Unterricht gestreift. Ich weiß gar nicht, ob es Bestandteil des Lehrplans war, aber er hat diese Literatur vorgeschlagen, vorgetragen. Wir haben sie auch behandelt, aber gelesen haben wir sie privat und auch privat mit ihm diskutiert. Wir sind nachmittags zu ihm nach Hause gegangen, haben dann über Bert Brecht von ihm erfahren, über Biedermann und die Brandstifter haben wir aufgeführt. Dann hier Max Frisch, hier war eine Bühne in der Aula, hier waren die Stuhlreihen so. Ich war Biedermann. Hab den Biedermann gespielt. Und wieder, also Max Frisch, wird euch wahrscheinlich nichts sagen, gehörte auch zu diesen aufgeklärten, kritischen Schriftstellern, Denkern und Dramatikern.
Konflikte gab es da, ja, aber das gehört zum normalen Job dazu. Es geht nicht immer alles glatt. Damals waren die Schüler eben politisch sehr aktiv und sehr weit und sehr kritisch. Sie hörten das ja überall. Und in den Elternhäusern war das ja auch oft so, dass die Eltern sich angepasst hatten an die Erziehungsmethoden. Ich habe als Abiturient noch eine Ohrfeige bekommen von meinem Lehrer, weil ich ihn mit einem Spiegel geblendet hatte, als er über seinem Lehrbuch eine Aufgabe für mich aussuchte. Und dann rief er meinen Namen, sagte, Kaufmann an die Tafel. Und dann ging ich an die Tafel und er sagte zu mir, nimm die Brille ab. Gott, wie so ein Kaninchen vor der Schlange habe ich die Brille abgenommen. Baff, hat er mir eine geknallt. So eine Backe. Und ich stand an der Tafel und musste rechnen. War die schlimmste Rechenaufgabe meines Lebens. Ich habe meinem Vater nichts erzählt davon. Konflikte gab es insofern, dass man als Schüler in den oberen Klassen sehr politisch schon sehr weit war, selbstbewusst. Und man war auch ganz gut informiert über die Medien und über Jugendgruppen hier in Hermannsburg oder über, viele kamen ja auch aus Fassberg. Wir hatten einen großen Prozentsatz an Schülern, die aus Soldatenfamilien kamen, aus Fassberg. Und die waren in der Republik schon viel rumgekommen und hatten natürlich auch einiges mitbekommen, was der normale Hermannsburger Bürger nicht so mitbekommt. Eben dadurch, dass die Väter im Militärdienst waren und die Welt kennenlernten. Die Konflikte waren dann so anderer Art, dass man Diebstähle in der Schule begangen hatte, aus irgendwelchen Klassenkassen war Geld verschwunden. Oder man wollte den Lehrer einfach boykottieren, weil er in den Augen mancher Schüler dann zu konservativ war. Manchmal auch ein bisschen sehr ruppig in der Zensurengebung.
Wir wollten unbedingt eine Raucherecke haben. Das war halt damals als extrem cool. Zu rauchen. Rauchen war total verboten. Es gab wirklich schwere Sanktionen, wir haben uns verpisst, hier immer vom Schulhof runter, rechts von der Schule wohnte Martin Bauer, die Familie wohnte da. Wenn wir heimlich rauchen wollten, gingen wir zu Martin Bauer nach Hause, seine Mutter hatte Verständnis, haben wir in großen Pause eine durchgezogen. Wenn wir kecker waren und kühner waren, dann haben wir uns auf den Schulhof gestellt und geraucht und kamen sofort, die Lehrer haben uns das verboten, es gab Einträge ins Klassenbuch. Und wir haben dann gesagt, wir bestehen darauf, mit 16 Jahren dürfen wir rauchen. Sie haben kein Recht, uns das zu verbieten. Das war eine der Forderungen, die wir hatten zum Beispiel. Eine Raucherecke zu haben. Eine andere Forderung war, das war dann schon politischer und sehr viel politischer, wir wollten Mitsprache bei den Zensurenkonferenzen haben. Wir haben gesagt, wir können das oft, Zensurenvergabe ist intransparent, komplett. Das ist schwer erträglich für uns. Wir wollen wissen, wie Zensuren zustande kommen. Ja, die werden immer im Kollegium auch diskutiert. Das macht ja nicht nur ein einzelner Lehrer, sondern der stellt seine Bewertung dann immer auch anderen Kollegen vor und dann wird darüber geredet, ist das gerechtfertigt, ja oder nein. Dann haben wir gesagt, das ist gut und da wollen wir dabei sein. Also wir haben Mitsprache bei den Zensurenkonferenzen beantragt. Nie genehmigt worden.
Der schlimmste Streich war mal, hatte eine Lehrerin, so einen Kleinwagen, da haben sie die Räder abgeschraubt und haben den unten durch die Pforte in einen Klassenraum getragen. Oder in den Vorraum unten vor den Klassen. So ein Mini-Auto. Lehrer, Räder abgeschraubt und dann da reingestellt. Dieser Generationenkonflikt, der natürlich gegeben war, weil das Kollegium sehr alt war. Außer mir. Und den paar, die dann danach kamen. Wir hatten dann auch 5, 6 jüngere Lehrer, die kamen aber alle nach mir. Aber in der ersten Zeit war das so, dass wirklich die da prallten zwei Welten aufeinander. Ja. Nicht so sehr mit den Hermannsburger Schülerinnen und Schülern, weil die waren es gewohnt. Das war ja überwiegend bäuerliches Milieu hier und Handwerker und weniger Akademiker. Aber die Fassberger, die waren eben ganz anders. Und dann hatten wir auch noch eine Gruppe von Schülern, die nicht so ganz einfach waren. Unterlüß war auch damals schon ein sozialer Brennpunkt. Und das gab also in den Jahren sehr, sehr viel Ärger mit Kriminalität und Bandenbildung, speziell der Jungen. Und wir hatten dann das Glück, diese Schulgangs hier auch an der Schule zu haben. Das ist kein Geheimnis mehr, die sind alle schon längst im Erwachsenenalter. Aber da konnte man als Schüler auf Bestellung stehlen lassen. So, das gab es hier, ne? Das wurde zwar alles unter den Teppich gehalten, weil es nicht in die heile Welt passte, aber es existierte. Und wenn man dann mit diesen Schülern irgendwo als Lehrer in Konflikt kam, dann wurde man auch schon mal indirekt bedroht. So nach dem Motto, Lehrer, ich weiß, wo du wohnst. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ein Lehrer, weiß ich noch, aus Protest, das war so ein standhafter Typ, der nie Kompromisse einging, verließ die Aula und ging ins Lehrerzimmer und setzte sich dahin und dachte über Gott und die Welt nach.
Protestaktionen und Forderungen zur Bildungsreform. Durch das Zusammentreffen von der neuen Zeit und dem alten Trott kam es immer wieder zu Protestaktionen, unter anderem auch Forderungen zur Bildungsreform. Vieles, was damals an unserer Schule passierte, hätten wir nicht für möglich gehalten. Wie waren die Auswirkungen und was für Aktionen gab es? Jetzt erfahren Sie es.
Vereinzelte Aktionen, wie die sogenannten Sit-ins, wo man sich dann hinsetzt im Schulgarten, Unterricht draußen macht und über irgendein Thema diskutierte, statt vielleicht mal eine Englischlektüre zu lesen. Also das war damals sehr oft, dass die Schüler sich verweigerten und hatten irgendein Thema, was ihnen am Herzen lag. Wir wollen darüber mit ihnen reden. Und das haben wir natürlich gemacht, weil wir uns als Lehrer eben auch gesagt haben, ich pfeife jetzt mal auf die Erfüllung des Unterrichtsplanes, diskutiere mit den jungen Leuten das, was ihnen am Herzen liegt. Das ist ja auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Wenn ich zeige, ich nehme eure Problemchen ernst und erzähle euch ein bisschen was darüber und höre mir das an, dann ist das immer besser als wie ein Tadel ins Klassenbuch einzutragen wegen unerhörten Verhaltens gegenüber dem Lehrkörper oder wie man das so nannte.
In einem Rocksong ist das damals, oder in mehreren Rocksongs, ist das zum Ausdruck gebracht worden. Rolling Stones haben gesungen, Time is on my side. Wir wussten, wir sind die Zukunft. Wir haben die besseren, die richtigen Gedanken. Ein anderer Rocksong war später dann schon in der Hippie-Zeit, there's a new generation with a new explanation. Es gibt eine neue Generation mit einer völlig anderen Auffassung von den Dingen. Ja. Also wir haben gemerkt, wir verkörpern da was, nicht als Individuen, sondern da ist sowas wie ein Zeitgeist und wir verkörpern den. Wir haben uns unglaublich stark gefühlt und haben uns vor den Folgen nicht geängstigt.
Das waren ja nun die Zeit, wo ich hier war, waren ja mitten in den 68ern. Damals haben die jungen Leute alle geschwärmt für die kubanische Revolution. Das war etwas ganz Tolles und Che Guevara und Fidel Castro hat man stolz auf seinem T-Shirt getragen. Und die nahmen auch dann an solchen sogenannten Sit-ins, das waren also Veranstaltungen in der Schule, wo die Schüler dann irgendwo in der Pause sich zusammensetzten und diskutierten über Gott und die Welt, nicht aber über Che Guevara und die kubanische Revolution und die Änderungen in unserer Gesellschaft, die man nun mal angehen sollte. Und da hatten wir einen sehr aktiven Schülersprecher, ich erinnere mich noch an seinen Namen, Hermann Wöhler, ein Riesenkerl, lange Haare, lief immer nur damals schon in Turnschuhen rum, das war außergewöhnlich, Und Hermann Wöhler war politisch sehr engagiert und konnte wunderbar reden und wusste über alles Bescheid. Und eines Morgens durch die Lautsprecher kommt folgende Durchsage. Sehr geehrtes Kollegium, liebe Schülerinnen und Schüler, ich bitte euch, zu einer wichtigen Mitteilung in geordneter Reihe in die Aula zu kommen. Und dann alles mitten im Unterricht. Alles wunderte sich, aber da das nun über die offizielle Anlage kam, ging man davon aus, dass der Schulleiter da sein Okay gegeben hatte. Hatte er auch. Und wir gingen alle in die Aula und tuschel, tuschel, was ist da wohl los? Gibt es da was Neues? Gibt es da was Interessantes? Ist was passiert? Wir kommen in die Aula. Hermann Wöhler, der Schülersprecher, sitzt mit langen, baumelnden Beinen vorne auf der Aulabühne. Mikrofon in der Hand und wartet, dass sich alle hinsetzen. Und es waren natürlich 600, 800 Schüler waren wir. Also 600 gingen rein in die Aula, manche standen. Und dann hat sich alles beruhigt. Das Lehrerkollegium war natürlich auch völlig uninformiert, was kommen wird. Und dann sagt der Hermann Wöhler, liebes Kollegium und liebe Schülerinnen und Schüler, ich bitte euch aufzustehen für eine Gedenkminute an Che Guevara, den kubanischen Helden, denn heute ist sein Todestag. Erstmal Raun, Raun, Ruhe und dann standen die Schüler auf. Die Lehrer auch wie, ja, weiß nicht, wie von magischer Hand, denn die meisten von ihnen hatten mit Che Guevara nichts am Hut, ne? Und mit der kubanischen Revolution, weil die war eindeutig marxistisch-leninistisch, links ausgerichtet. Und damit konnten sich die Hermannsburger Lehrer damals noch gar nicht so richtig identifizieren. Dann hatte Hermann Wöhler seinen Spruch getan, alles stand auf. Ein Lehrer, weiß ich noch, aus Protest, das war so ein standhafter Typ, der nie Kompromisse einging, verließ die Aula und ging ins Lehrerzimmer und setzte sich dahin und dachte über Gott und die Welt nach. Und als die eine Minute vorbei war, setzten wir uns alle wieder. Hermann Wöhler bedankte sich herzlich und dann sagte er, geht bitte in geordnetermaßen wieder mit euren jeweiligen Lehrern in die Klassenzimmer zurück, was auch geschah. Und natürlich wurde anschließend diskutiert und im Lehrerzimmer war man ganz aufgeregt, wie man sich dem hätte anschließen können und warum nicht protestiert und so weiter.
Du hast gestern davon erzählt.
Ja, wir haben einen Streik auch hier organisiert in der Schule und vor allen Dingen waren wir auf einer größeren Demo. Christiane hat die mit vorbereitet, die war Schulsprecherin oder wir haben, glaube ich, Präsidentin damals gesagt. Das war ein neuer Titel. Und die fand in Celle statt. Da waren Schülerinnen und Schüler verschiedener Gymnasien, also der Zeller Gymnasien, Kaiserin August Victoria, Ernestinum, das dritte weiß ich gar nicht mehr. Und wir, der Kultusminister war da und wir haben Forderungen an ihn gehabt. Die Idee war, die Oberstufe zu reformieren, was dann später auch passiert ist, aber in der damaligen Zeit noch unvorstellbar war, dass man Fächer abwählen kann und Schwerpunkte setzen. Und ich weiß, dass wir auf der Demo ziemlich frech skandiert haben, Lügen haben kurze Beine, Herr Minister, lange Haine. Lange Haine, an die Leine, in die Leine, nicht alleine. Das war also ein bisschen frech. Dieser Kultusminister Lange Haine war anwesend aber auch und hat dann auch euch empfangen und die Forderungen entgegengenommen.
Wir haben hier vor der Aula, vor der Tür, mal ein Sit-in gemacht, weil wir, es gab jeden Morgen eine Andacht, eine Schulandacht, 10 Minuten lang. Und die wollten wir nicht mehr, weil wir auch nicht besonders religiös waren. Und um die zu verunmöglichen, haben wir uns dann auch mal mit einer Klasse vor die Tür gesetzt und haben niemanden reingelassen, sodass wir das verunmöglicht haben, dass da die Andacht stattfinden konnte.
Da hat es sowas eigentlich von unserer Seite nicht gegeben. Im Gymnasium, das hat man mitbekommen, die haben schon ein bisschen mehr Auseinandersetzung gehabt auch.
Hans-Dietrich Springhorn wurde 1948 geboren und besuchte 1960 die Christianschule. Im Jahr 1966 machte er an der Osterrealschule Christian seinen Abschluss, ging danach in eine Lehre bei der Deutschen Bahn und vollzog dort einen erfolgreichen Werdegang.
Vor allen Dingen auch Kinder aus Fassberg waren daran beteiligt. Die waren ein bisschen aufmüpfiger. Also das muss ich schon wieder zurückgehen hier ans Gymnasium. Vorhin haben wir darüber gesprochen, gab es Konflikte mit den Lehrern oder so, waren da Aufmüpfige, das war bei uns in der Realschule wenig. Gymnasium war da weiter.
Nochmal zu den quantitativen Zahlen, weil so getan wird, als sei die 68er-Bewegung, als sei ein ganzes Volk aufgestanden, eine ganze Generation. Ist sie nicht. Ist sie nicht. Ist sie wirklich nicht. Hier gehörten zu dieser Gruppe von, na, sag mal, von leicht bis mittelrebellischen Jugendlichen und Schülern, gehörten ganz sicherlich nicht mehr als 20% in den einzelnen Klassen. Also jedenfalls in meinen beiden Zwölften war das so. Die anderen haben dazugeguckt, die hätten nie was mitgemacht. Manche fanden das ganz, ganz okay, fanden das ganz gut, aber sie hätten nie von sich aus da irgendwie selber was gemacht. Und auch bundesweit, da gab es eine große, große zentrale deutsche Demonstration. 30.000, maximal 35.000 Leute in Bonn. Das war die zentrale bundesweite Demonstration dieser 68er-Bewegung. Das ist ein mittlerer Zweitligaspielbesuch. Ja? Da ist es mehr, wenn Hamburg gegen, wenn HSV gegen St. Pauli spielt, kommen mehr. Ja? Und die spielen beide zweite Liga, beide inzwischen. Ja. Das heißt, diese ganze Bewegung, das waren nicht so irre viele. Das war nicht die ganze Generation.
Geschichts-AG des Christian-Gymnasiums Hermannsburg präsentiert.
Wir wussten, wir sind die Zukunft. Die 68er-Revolution an der Christianschule.
Ende der 60er Jahre rebellierten Jugendliche im ganzen Land gegen ihre Elterngeneration und stellten die Frage nach der NS-Vergangenheit. Welche Proteste gab es und wie prägten sie unsere Schule bis heute?
Dem wollten wir nachgehen und befragten 8 Zeitzeugen, die damals Schüler oder Lehrer an unserer Schule waren. Dabei beförderten wir Erstaunliches zutage. Damals bestand unsere Schule aus 2 Schulen, das Gymnasium und die Realschule, die gemeinsam als Christianschule bezeichnet wurden. Folge 3.
Dann gab es plötzlich Artikel über Vietnam. In der Schülerzeitung. Was war das denn?
Das Orakel. Eine 68er Schülerzeitung am Christian-Gymnasium. Viele Schulen haben Schülerzeitungen. Das war zur Zeit der 68er nicht anders. Aber wie sah sie aus? Wie groß war der Einfluss der Schülerinnen und Schüler auf die veröffentlichten Inhalte?
Und die Schülerzeitschrift, die es schon gab, hieß Orakel, das Orakel. Und die haben wir gekapert als 68er. Klaus war Chefredakteur, ich gehörte zu den Schreibern. Wir waren eine Gruppe von 7, 8 Leuten. Und wir haben das Orakel gemacht. Und dachten natürlich nicht im Traum daran, die Artikel, die wir da geschrieben haben, dem Kollegium vorzulegen zur Genehmigung. Und dann ist dabei eine Ausgabe erschienen, die ist sofort verboten worden, als sie auf dem Tisch lag und eingezogen worden. Wir durften die nicht mehr verteilen. Und dann haben wir darum gekämpft, dass wir die Redaktionshoheit über das Orakel selber haben. Wir selber schreiben dürfen, was wir wollen, unzensiert. Keine Zensur bei der Schülerzeitschrift. Der Konflikt ist dann nach langem Hin und Her so geendet, dass es einen Vertrauenslehrer gab, der mitgearbeitet hat, der zustimmen musste. Aber es musste nicht mehr vor den Direxian gelegt werden, der hier in diesem Haus unten wohnte. Und der ein Stockwerk tiefer, genau gegenüber sein Zimmer hatte, der war sehr streng, sehr reaktionär, ein sehr konservativer, ein extrem konservativer Mann. Der kriegte das nicht zu sehen, aber dieser Vertrauenslehrer, was der Herr Post war übrigens. Ja.
Was man vielleicht noch sagen kann, ist diese Geschichte mit dem Orakel. Das Orakel, so hieß diese Schülerzeitung hier. Über 5 Jahre war das eine völlig harmlose, biedere, ganz nette, aber... Wenn man das liest, dann denkt man, ja, das kann man so machen, muss man nicht. Ja, also was weiß ich, das ist, aber ein wirkliches Anliegen stand so gut wie nie dahinter. Wenn, dann war es absolut formal. Es hatte nichts mit dem zu tun, was sie wirklich wollten, sondern das waren dann irgendwas, ich will zur demokratischen Willensbildung an unserer Schule beitragen oder sowas. Ja, ich sag's mal ein bisschen negativ, weil das oft was rein Plakatives war, weil das wirklich nur dahingelabert war und weil es nicht um wirkliche Auseinandersetzung ging über das, was einen interessiert, was man will, sondern weil das so eine, das war so, das wurde, hat sich dann aber geändert, als dieses Orakel dann übernommen worden ist oder als sich da die Leute auch vielleicht geändert haben und die haben dann, das sind dann welche geworden mit den langen Haaren und mit der lauten Musik und die dagegen waren, dann gab es plötzlich Artikel über Vietnam in der Schülerzeitung. Was war das denn? Ja, da sind doch die ganzen Herren Unteroffiziere zu Hause, wenn die das gesehen haben, die sind doch in Ohnmacht gefallen. Ja, die haben das doch in den Ofen geschmissen. Das war was Neues.
In der Schülerzeitung ist geredet worden, also geschrieben worden über Verhütung. Das war ein absolutes Tabuthema, weil wenn man über Verhütung schreibt, impliziert das ja den Gedanken, dass Schüler unseres Alters, 11., 12., 13. Klasse, sich Gedanken überhaupt über Sexualität und Verhütung machen, also Sexualität praktizieren. Das war Tabu, absolutes Tabu. Also gab es überall vermintes Gelände. Ja? Fast jedes Thema, das wir spannend fanden, war irgendwas Verbotenes. Und das war so. Also was Verbotenes machte uns gerade scharf. Und zielgerichtet haben wir immer die Dinge gemacht, von denen wir genau wussten, die Lehrer regen sich tierisch drüber auf. Also ich hatte diverse Klasseneinträge. Ich war... unerträglich. Also ich glaube, auch wenn ich damals Lehrer gewesen wäre, ich wäre mir selber ein Problem gewesen, so aufsässig wie ich war. Das war mit mir bestimmt nicht einfach. So, und dann war das an einem Abend so, dass wir in Bergen in größerer Runde gefeiert hatten und auch unter Zuhilfenahme von Jägermeister. Und ich war am Morgen verkatert in die Schule gekommen und in der zweiten Stunde war Mathe und ich hatte keinen Bock auf Mathe. Und habe dann beschlossen, da hinten in dem Klassenraum hinten rechts, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, da gab es so einen abgehängten Schrank, also so einen Wandschrank, der bevor die Decke runterging, abgehängt war. Und dahinter verstaute man alles Mögliche, Schulutensilien, Geodreieck, den Zirkel und so. Da habe ich mich reingelegt und geschlafen, statt Mathe mitzumachen. Und unglücklicherweise hatte ich nicht realisiert, dass das Geodreieck da drin lag und der Zirkel für den Matheunterricht. Und der Mathelehrer ging also an den Schrank, schob den Schrank beiseite und sah da den schlafenden Hochgriff. Daraufhin unterbrach er den Unterricht, ist zum Rexian hier unten gegangen, in sein Dienstzimmer. Und danach ist mir gesagt worden, ich möge bitte nach Hause gehen, und meine Eltern sind dann angerufen worden, auch mit der Aussage, dass ich zu Hause bleiben solle, bis auf Weiteres. Und dann habe ich einen Brief von der Schule bekommen, vom Direktorium, mit der sofortigen Entlassung, mitten in der 12. Klasse, mit der Versetzung in die 13. Klasse. Und die Begründung war wegen unausstehlicher Renitenz. Und dann hatte ich ein halbes Jahr Freizeit.
Das war, der war jedenfalls geflogen. Das war so einer, der war auch ein bisschen in der Szene, der gehörte zu so einem Inner Circle, zu so einem Kreis von Leuten, die da, was weiß ich, die in der Raucherecke hinten, ja, dann zusammenstanden, als die Raucherecke noch da war, hinten am, in der Turnhalle, wo das irgendwie noch nicht so zugebaut war, da haben wir dann immer geraubt. Und der gehörte auf jeden Fall zu so einem Inner Circle. Und der wurde nicht weggeschickt aus der Raucherecke, sondern um den haben sie sich rumgruppiert in der Raucherecke dann. Der ist geflogen und dann hat diese Schülerzeitung eine Traueranzeige mit einem schönen Foto. Mein Vater hat das gesehen und gesagt, oh, lange Haare, aber gepflegt. Ja, so dieses, nach dem Motto. Da, ein Foto von ihm, schwarzer Rand, und das Gedicht lautet, ich habe den Berg erstiegen, der euch noch müde macht. Drum weinet nicht, ihr Lieben, und dann noch irgendwas. Ja?
Dies ist der Text dieser Traueranzeige.
Ich habe den Berg erstiegen, der euch noch müde macht. Darum weinet nicht, ihr Lieben, ich habe mein Werk vollbracht. Mit großer Anstrengung gelang es dem Kollegium, eine Lücke in unsere Reihen zu reißen. Am Ende der 12. Klasse wurde unser lieber Freund und Mitarbeiter, Jürgen Hochrewe, ein Opfer der Verständnislosigkeit an dieser Schule. In stiller Trauer die Redaktion des Orakel, die 12. Klassen und alle Gleichgesinnten.
Großer Skandal, großer Skandal. Wurde die Zeitung einkassiert, eingestampft. Und der Vertrauenslehrer, der hatte nicht aufgepasst, der wurde gemaßregelt, dass er nicht aufgepasst hat. Und dann war dieses Orakel weg.
Ja, das war das Werk von Klaus Jordan. Ich war schon auf der anderen Schule, dann eine neue Ausgabe des Orakel gemacht. Die war ganz in Schwarz, mit einem weißen Kreuz vorne drauf und einem weißen Kreuz hinten drauf. Und da stand nicht Bete und Arbeite, sondern da war auf der Innenseite des Umschlags eine Todesanzeige mit einem Bild von mir, einem Foto von mir und daneben ein Text aus der Bibel. Und der lautete, ich habe den Berg erstiegen, der euch noch müde macht, drum weinet nicht, ihr Lieben, ich habe mein Werk vollbracht. Und diese Ausgabe ist verboten worden. Und gehört heute zu den heiß begehrten Artikeln. Ich habe leider selber keins mehr. Aber wenn euch eins mal unterkommt, bitte an Andreas Weber weiterreichen, ich würde es gerne in Händen halten.
Malte Kreuzfeld hat der Geschichts-AG ein Exemplar dieser Ausgabe überlassen, das Jürgen Hochrewe mit großer Dankbarkeit empfing. Er schrieb uns darauf, habt herzlichen Dank für die Grüße und das Orakel. Es ist wirklich ein schönes Zeitdokument. Ich kann mich noch an jede Zeile erinnern, wie ich merke. Ich habe ja dieses Heft noch gemeinsam mit Klaus Jordan redigiert. Das waren prägende Jahre. So etwas bleibt haften. Ich wünsche viel Erfolg bei Ihrer Sammlung weiterer Zeitdokumente.
Dann ist diese ganze Orakelredaktion abgesetzt worden und es gab dann einen etwas radikaleren Kreis von Schülern, die dann eine neue Schülerzeitung gemacht haben und die hatten ganz komisches Zeug zu Hause gelesen, so psychologischen Kram, von dem man nur ganz immer ein bisschen gehört hat, was. Das war kein Alltagswissen damals. Sigmund Freud, ja, Wilhelm Reich, Psychoanalyse, irgendwas mit Sexualität auch noch. Und das Ganze, die haben eine eigene Zeitung gemacht, die haben sie Identität genannt, dieser Name schon, ja. Und dann haben sie hier diese Schülerzeitung Identität verkauft, wurde sofort einkassiert, kam aber von außen, da kam die Schule nicht so richtig ran. Gab es zwei Ausgaben von. Und dann haben sich auch hier Leute wieder aufgerafft, dieses Orakel weiter zu betreiben. Da hat sich die Redaktion neu konstituiert und da war ich kurz vorher hierher gekommen und war dann auch bei diesem Orakel mit dabei und habe dann da auch, ich habe auch manchen, den einen oder anderen kurzen Artikel geschrieben, manches treibt mir heute noch die Schamröte ins Gesicht. Ja. Damals sind die ausgelacht worden und ich kann mich erinnern, dass auch in dem Orakel, dass ich da auch mit verantwortlich gezeichnet habe, dass da auch ein absolutes Lächerlichmachung von diesen Anti-AKW-Leuten gemacht worden ist. Das zeigt aber auch, dass wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen hatten. Nur es ist eben so, dass da in der Zeit, in der wir waren, ja, das war dann gab es das Orakel wieder, das war dann auch wieder relativ harmlos. Aber auch da, wie gesagt, dann ein Artikel über Vietnam kam dann auch schon noch mal vor oder ein Artikel über die Zellische Zeitung kam vor.
Generation, die damals in der 12. oder 13. Klasse waren, 66 rum, die haben auch gekifft.
Drogen. Trotz all der positiven Aspekte der 68er Revolution hatte diese auch ihre Schattenseiten.
Viel Neues wurde probiert, wozu auch Drogen gehörten. Dieses Problem machte auch vor unserer Schule nicht Halt.
Gymnasium war da weiter. Also die Generation, die damals in der 12. oder 13. Klasse waren, um 66 rum, die haben auch gekifft hier. Die haben hier Arsenal gab es, eine Disco. Da ging die Post ab. Da habe ich nicht mitgemacht, hatte auch eigentlich keine Gelegenheit, wenn man das so im Nachhinein sieht. Aber man hat das mitgekriegt. Und ich habe was Drogen, habe ich in meinem Leben nie was am Hut gehabt.
Aber wir hatten das Drogenproblem hier an der Schule. Und zwar wegen der Altersstruktur auch verstärkt am Gymnasium. Da muss ich sagen, wir hatten Hermannsburg war eine Zeit lang, das ging dann schon los in den 70ern, ging das richtig heftig. Da hatten wir hier am Gymnasium wirklich ein riesen Drogenproblem. Und wir haben das ja nie gesehen, wenn die da ihren Dope verkauft haben. Aber es standen immer Autos vorne, wo das alte Hausmeisterhaus war. Der Pavillon, weiß ich, das ist am Schulhof, da wo die jetzt die Busse halten. Da war früher ein Pavillon, Hausmeistershäuschen. Und da hielten am Wochenende immer flotte Autos aus Hannover und da saßen dann die Dealer drin. Das wussten wir, aber wir hatten keine Handhabe. Wir haben der Polizei ein paar Mal Bescheid gesagt, dass sie sollten die Szene mal beobachten. Ja, das haben wir keine Möglichkeiten und so. Wir können zwar Papiere kontrollieren, aber wir sind mehr an den Großen interessiert, an den, das waren ja so Kleindealer. Aber die wussten eben, dass hier auf einem Haufen fast 1200 Schüler sind. Gymnasium, Realschule hatten so viel damals. Und da wurde dann auch gedealt. Ne? Ich war mal eine Zeit Schüler gehabt, der ist an einer Überdosis Heroin gestorben. Der war euer Alter, ganz schrecklich. Den Namen sage ich mal nicht, aber er ist bekannt gewesen hier. Ein ganz lieber Kerl, der ist da irgendwie reingeraten in die Szene. Aus einem sehr guten Elternhaus und der ist dann jämmerlich an einer Überdosis gestorben. Ein anderer, da diese Drogen ja hier auf dem Dorf nicht so einfach zu kriegen waren, haben wir erfahren an der Schule, dass die Dorfbevölkerung sich so alter Hexenrezepte besonnen hat. Man konnte nämlich aus einer ganz bestimmten Pflanze, da konnte man über eine gewisse Methode, konnte man da eine Substanz rausziehen, die sehr stark berauschte. Der erzeugt aber so schreckliche Albträume, ähnlich wie bei LSD, dass dieser eine Junge, ein Nachbarkind von uns hier in der Lutherstraße, der hat mit diesen Sachen experimentiert und die haben das auch immer genommen. Und der ist einmal, ist er dann in so eine Wahnvorstellung gekommen, ist auf die Gleise der OHE gelaufen. Das ist passiert in Husted, da ist doch dieser Bahnübergang, wo das rübergeht zum Sägewerk. Da ist er auf die Bahnschienen gelaufen, gegen einen Zug und hat damals immer geschrien, versteckt euch, die Russen kommen. Und er ist dann natürlich überfahren worden von dem Zug. Und dann hat man eben festgestellt, dass er auch eine hohe Dosis von diesem Zeugs da in sich hatte. Ja, das war schrecklich. Also das so ganz so brav war Hermannsburg nicht in der Zeit. Und die Schule war eigentlich hilflos, obwohl wir zig Leute hier hatten, die Vorträge gehalten haben. Und im Unterricht wurde es auch immer thematisiert, also gerade im Bio-Unterricht, aber auch jeder Klassenlehrer, der sich um seine Klasse sorgte, hat das Thema angesprochen.
Am Ende jedes Gespräches haben wir die Zeitzeugen einmal gebeten, die 68er Revolution in drei Stichworten zusammenzufassen.
Dies ist das Ergebnis.
Aufruhr, Gewalt leider auch. Riesen-Euphorie, wir wollen alles besser machen, wir wollen alles ändern. Und das dritte, notwendig. Also sie waren notwendig, weil sonst hätten wir vieles nicht erreicht.
Drängt sich natürlich auf zu sagen Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ja? Aber das stimmt nicht, da bleibt die Politik weg. Und da, wo das alles ja auch politisch ist. Aber es ist drei Stichworte. Die richtigen Fragen gestellt, nicht immer die richtigen Antworten gefunden, teilweise bis heute nicht. Und die Fragen sind teilweise immer noch offen.
68er mit drei Worten. Wir waren schwärmerisch, gutartig und arglos.
Ja, die 68er-Bewegung war geprägt durch den Aufbruch der Jugend, stark durch die Musik, führte dann zu einer Konfrontation im Elternhaus mit den sehr konservativen, noch durch den Faschismus geprägten Eltern vielfach. Das war der erste Punkt. Und das nächste war, dass um 68 rum also die gröbsten Kriegsschäden vorbei waren. Es fing ein Ansatz von Wohlstand an, Wirtschaftswunder. Die Bundesrepublik entwickelte sich da schon zu einem Wohlstandsstaat. Und das waren in der Kombination waren Antriebsfedern, um so eine, ich sag mal, eine aufmüpfige oder so eine offene Jugend sich zu entwickeln. Und das in der Summe führte dazu, dass die 68er-Bewegung auch so eine massive Bewegung, praktisch die gesamte Jugend mitnahm. Wir wollen was anderes. Wir wollen anders leben als unsere Eltern. So würde ich das zusammenfassen.
Make love, not war, war ein Motto.
Aufbegehrend, widerständig, liebend.
Doch, ich habe das gestern erwähnt, es ist auch eine romantische Zeit gewesen. Ich glaube, wir waren auch Träumer, wir haben von einer besseren Zukunft geträumt und erleben heute auch manche Desillusionierung und haben die auch natürlich erlebt. Aber trotzdem möchte ich es nicht missen. Ich finde, es war toll, dass wir so träumen konnten und dass die Welt anders sein könnte. Besser, schöner für alle.
Also können Sie sonst auch so die 68er spontan in so drei Stichpunkten zusammenfassen?
Nee.
Gymnasiums Hermannsburg präsentierte:
Wir wussten, wir sind die Zukunft. Die 68er-Revolution an der Christianschule.
Am Mikrofon verabschieden sich Ken und Ismael aus Jahrgang 8 und Anna und Emily aus Jahrgang 12.
Wir bedanken uns zuallererst bei der Zeitzeugin und den Zeitzeugen. Durch sie wurde dieses Projekt zu einem spannenden und authentischen Einblick in eine für uns ferne Zeit.